Deutschlandfunk. Sprechstunde.
In Deutschland werden besonders viele Menschen intensivmedizinisch behandelt und es werden mehr Menschen künstlich beatmet als in den meisten anderen Ländern mit einem ähnlich entwickelten Gesundheitssystem. Das ist ein Ergebnis einer großen Studie im Fachblatt Lancet publiziert. Ein weiteres Ergebnis, das Risiko, trotz einer künstlichen Beatmung zu sterben, ist mit über 43% sehr hoch. In jüngeren Jahren ist das Risiko was niedriger, aber bei Menschen über 80 beträgt es sogar an die 60%, ist also noch deutlich höher. Und die Kosten für die künstliche Beatmung in deutschen Kliniken summieren sich auf jährlich rund 6 Milliarden Euro. Professor Matthias Kochanek leitet die internistische Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Köln und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Professor Kochanek.
Ja, guten Morgen.
Vielleicht hat es ja nicht jeder mehr so genau präsent, obwohl das ja eine große Rolle gespielt hat während der Covid-19-Pandemie. Wie funktioniert künstliche Beatmung?
Also grundsätzlich, künstliche Atmung funktioniert so, dass wir Sauerstoff quasi über einen unterschiedlichen Zugangswege in die Lunge leiten. Und hier gibt es unterschiedliche Verfahren. Man kann das entweder über normale Sauerstoffnasenbrille machen, kann das über so eine Highflow-Brille machen. Aber das meiste, was die Menschen, glaube ich, mit Beatmung verbinden, ist tatsächlich, dass mir ein Schlauch, einen dünnen plastischen Plastikschlauch in die Luftröhre liegt. Und das ist ein sogenannter Tubus. Und darüber wird eine Beatmungsmaschine angeschlossen, die dann sozusagen kontrolliert den Patienten über diese Maschine quasi beatmen kann.
Hm. Wann kommt sowas zum Einsatz? Also ich meine, in der Studie sind Daten zwischen 2019, 2022 berücksichtigt worden. Auch da war ja nur ein Teil der Patientinnen und Patienten an Covid erkrankt.
Richtig. Also der Hauptgrund für Beatmung ist einerseits, dass so eher im anästhesiologischen Bereich sind Zustand nach großen Operationen. Also für Operationen kriegen die Patienten Narkose, währenddessen ist die Beatmung sozusagen über die Beatmungsmaschine gesichert. Das ist aber tatsächlich nur ein kleinerer Anteil. Der größte Anteil ist tatsächlich im Rahmen von Lungenversagen. Das ist an erster Stelle Herz-Kreislauf-Versagen, die dazu führen, dass die Atmung über die Lunge nicht mehr ausreicht. Lungenentzündung, so wie wir es bei Covid gesehen haben, klassischerweise viele strukturelle Lungenerkrankungen, bis hin natürlich auch zu neurologischen Veränderungen. Das kann Verletzungen, Trauma, Unfallfolgen sein am Kopf, aber auch vor allen Dingen zum Beispiel ein Schlaganfall führt häufig dazu, dass eine künstliche Beatmung notwendig ist, weil das zentrale Steuereinheit des Gehirns nicht mehr gut funktioniert. Wir haben natürlich auch viele seltene Erkrankungen, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle dabei.
Wir sollten auch über die Risiken der künstlichen Beatmung reden. Je länger, desto gefährlicher.
Das ist richtig. Also die künstliche Beatmung ist per se ein artifizielles System. Wir vermeiden in der Medizin grundsätzlich alle artifiziellen Systeme. Dazu zählt die Beatmung. Es kommt durch die Beatmung, umso länger die ist, zu strukturellen Veränderungen in der Lunge, was hauptsächlich auch bei einer Langzeitbeatmung auftritt, aber natürlich auch systemische Auswirkungen hat die Beatmung. Das heißt, Herz, Niere, Kreislauffunktionen werden durch die Beatmung beeinflusst, weil wir natürlich teilweise mit sehr hohen Drücken arbeiten müssen, damit die Lunge sozusagen auch gut ventiliert wird. Und das führt zu diesen ganzen Nebenwirkungen. Und natürlich auch letztendlich, umso länger das ist, rechnen wir in ungefähr 50% der Fälle, dass die Patienten auch durch die Beatmung assoziierte Infektionen bekommen, also sogenannte ventilatorassoziierte Pneumonien. Das ist leider nicht zu vermeiden, weil wir in einem sehr unsterilen Bereich arbeiten mit dem ganzen System. Aber das ist natürlich ein großes Problem und bedeutet auch häufig dann auch diese hohen Mortalitätsraten.
Hm. Sie sagten, man weiß ja um die Risiken. Trotzdem ist es ja so, gerade in Deutschland wird relativ viel künstlich beatmet, also mehr als in vielen anderen Ländern, eine Ausnahme, glaube ich, die USA. Wie kann das sein?
Ja, das hat uns, das sind ja Real-Life-World-Daten sozusagen von meinem Kollegen Karl Niges. Das hat uns sehr überrascht. Wir liegen quasi mit der USA fast gleich auf. Es gibt kaum Unterschied. Also man berechnet das pro 100.000 Einwohner und wir beatmen ungefähr 1.300 Patienten je nach Jahr, aber im Schnitt 1.300 Patienten pro 100.000 Einwohner. Das ist exzessiv hoch verglichen mit Großbritannien oder Kanada. Die haben nur ein Viertel davon, wenn überhaupt. Und das zeigt, dass wir hier sicher ein falsch gesteuertes System haben. Es ist noch zu früh mit dieser Studie zu sagen, woran es liegt. Und man kann natürlich viel sagen, die Ökonomisierung in der Medizin hat dazu geführt, dass wir natürlich auch hier, sag ich mal, mit falschen Incentives, ja, sag ich mal, auch eine gewisse finanzielle, sag ich mal, Kosten entstehen, die natürlich auch im Gesundheitssystem abgebildet werden müssen. Aber das ist ein Grund. Es sind noch viele kleine Gründe auch. Wir haben auch das Problem, dass wir natürlich auch viele Menschen beatmen, wo es vielleicht nicht mehr sinnvoll ist, das durchzuführen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den wir uns Mediziner jetzt gerade anschauen und genau überlegen und diskutieren müssen.
Ich meine, eigentlich muss man ja, also viele denken, wenn es um intensivmedizinische Behandlung geht, dass man dann überlegen muss, irgendwann damit aufzuhören. Aber eigentlich ist es ja umgekehrt. Man muss vorher überlegen, was kann denn alles passieren, oder?
Das ist vollkommen richtig. Der Tod ist allgegenwärtig, das sehen wir in dieser Studie auch. Aber wir reden kaum darüber. Das ist kein gesellschaftspolitisches Thema. Und in der Auswertung zeigt sich auch, das war jetzt mit Alter ausgedrückt, wir beatmen viel zu viel sehr gebrechliche Menschen. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Und Gebrechlichkeit sollte in der Indikationsstellung für die Beatmung sich eine Rolle spielen. Und der große Punkt aus meiner Sicht, wir setzen sehr viel Geld in eine vermeintliche Kuration, sollten wir viel mehr Geld sicher in eine Prävention von diesen Maßnahmen stecken, dass dieser Patient oder diese Patienten gar nicht auf die Intensivstation kommen. Und dazu zählen auch so vorausschauende Planung, im Englischen nennt man das Advanced Care Planning, dass man mit chronisch kranken Patienten abspricht, wie stellen die sich ihren Lebensabend vor bis zu ihrem Tod? Möchten die überhaupt intubiert beatmet werden? Gibt es eine Patientenverfügung? Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, das gut anzugehen, aber leider stecken wir sehr wenig Geld im deutschen Gesundheitssystem in solche Präventionsmaßnahmen.
Hm. Wie meinen Sie das ganz genau mit Prävention? Also, dass man die Patienten so sicher in einem Korridor leitet, dass es sich die Situation gar nicht erst zuspitzt?
Ja, es gibt ja verschiedene Präventionsmöglichkeiten. Einmal ist die primäre Prävention, dass man zum Beispiel Raucherentwöhnung macht, dass man Adipositas angeht. Es gibt sekundäre Prävention, wo man sagt, was kann man machen, wenn der Patient schon daran erkrankt ist, welche Maßnahmen man machen kann. Aber auch die tertiären Prävention ist zum Beispiel, dass man tatsächlich überlegt, wie können wir mit einem Patienten, wie können wir den optimal versorgen, dass er gar nicht auf die Intensivstation kommt. Da zählen zum Beispiel aber auch Impfungen zu, da zählen andere Maßnahmen zu, wie zum Beispiel eine gute häusliche Versorgung. Das sind alles einfach Sachen, wo wir kaum Geld für in die Hand nehmen, um eine Aufnahme auf die Intensivstation zu vermeiden.
Hm. Professor Matthias Kochanek, Leiter der internistischen Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.